Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Bitte sag mir, dass ich nicht die Einzige bin, die noch nie etwas von Upmarket Fiction gehört hat. Denn von dieser dritten Kategorie habe ich dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal gehört. Und mir war nicht klar, dass es zwischen Unterhaltungsliteratur und Literatur noch diese dritte Unterscheidung gibt, nämlich die gehobene Belletristik. Und die liegt eben auch genau in der Mitte zwischen den beiden. Für mich war das einfach so ein mind-blowing Moment, denn fast alle meine Lieblingsbücher sind in der Kategorie Upmarket Fiction. Das ist einfach so krass. Und ja, ich habe immer solche Bücher als literarisch bezeichnet. Also sie sind ja noch keine richtige Literatur, aber eben literarisch. Aber genau das ist eben gehobene Belletristik oder auch Upmarket Fiction. Und meine absoluten Herzensbücher, die ich immer empfehle zu lesen, sind Die Frau des Zeitreisenden. Surprise, surprise. Ich glaube, wer mich schon eine Weile kennt, weiß, dass Die Frau des Zeitreisenden mein absolutes Lieblingsbuch ist. Dann natürlich noch Panda-Tage. Falls du das Buch nicht kennst, dann google es jetzt am besten sofort. Und natürlich auch Vom Ende der Einsamkeit. Und vielleicht weniger surprise, bin ich da heute sogar mit Joanna June noch ins Gespräch über dieses Buch gekommen. Oder generell über Benedict Wells, denn Joanna liest natürlich auch sehr gerne und sehr viel Upmarket Fiction. Und von daher hatten wir da auf jeden Fall einige Gemeinsamkeiten. Aber wir haben sogar ein gemeinsames Lieblingsbuch. Welches das ist, das erfährst du dann im Gespräch mit Joanna June. Falls es dich jetzt noch interessiert, würde ich dir noch eine kurze Definition von Upmarket Fiction geben. Dann kannst du mit diesem Wissen auch angeben oder keine Ahnung, vielleicht weiß das auch jeder und nur ich. Wusste das irgendwie nicht, obwohl ich seit fast 10 Jahren schreibe. Ist das an mir total vorbeigegangen, aber egal. Upmarket Fiction wird so definiert, die Geschichten, die sind alle character-driven, also im Gegensatz zu plot-driven, was häufiger der Fall bei, oder eigentlich fast immer der Fall ist bei Unterhaltungsliteratur, als zum Beispiel eine uns nur allzu bekannte Drachengeschichte, die ist definitiv plot-driven oder auch eine gewisse Geschichte, die in Arnhem spielt. Gehobene Belletristik ist immer character-driven. Und das heißt, im Vordergrund steht eben die Charakterentwicklung und die Beziehung zwischen den Figuren. Es wird sich mit kommerziellen Themen befasst, mit denen sich jeder oder jede identifizieren kann, mit dem Ziel, dass diese Themen eben Potenzial für Diskussionen bieten und somit zum Beispiel ideale Book-Club-Bücher sind. Und das letzte Merkmal solcher Geschichten ist die sehr hohe Textqualität gepaart mit einem ausgeklügelten Schreibstil. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ausgeklügelten Schreibstil, ausgefallene Metaphern und auch poetische Formulierungen absolut liebe. Es gibt für mich nichts Schöneres, als mir solche Sätze rauszuschreiben oder zu markieren, weil sie einfach so auf einer tieferen Ebene so bedeutungsschwanger sind oder so wunderschön, eben poetisch oder so viel noch transportieren, so klug und weise sind. Das ist für mich einfach, das macht ein richtig, richtig gutes Buch aus. Und genau solche Bücher, die bewundere ich, die liebe ich und ich hoffe, dass ich eines Tages in der Lage bin, genau solche Bücher auch zu schreiben. Also ich würde wirklich sehr, sehr gerne ein Buch schreiben, das sich anfühlt beim Lesen, wie sich für mich Die Frau des Zeitreisenden angefühlt hat und das eben genauso diese Merkmale erfüllt. Und ja, wer weiß, vielleicht werde ich ja irgendwann mal ein Buch schreiben, das in die Kategorie gehobene Belletristik fällt und das dann auch andere als literarisch bezeichnen werden, wer weiß. So, genug des kleinen Exkurses. Heute geht es um Tintenherz und YouTube. Wie genau diese zwei Dinge zusammengehören, Das wird dir gleich im Interview mit Joanna June klar werden. Joanna hat einen sehr bekannten YouTube-Channel und wir sprechen heute über ihre Autorinnen- und Creator-Karriere. Dabei kommen natürlich auch Lieblingsbücher nicht zu kurz und Joannas Debütroman Bestie. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo Joanna, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Danke Julia für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute.
Heute geht es um deine Lieblingsbücher oder generell auch die Liebe zu Büchern und wie daraus dann deine Autorinnen- und Creator-Karriere gestartet ist. Und ich würde erstmal mit der Frage anfangen, war denn die Liebe zum Schreiben und für schöne Worte bei dir schon als Kind vorhanden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich schon, sobald ich das Lesen gelernt hatte, am allerliebsten gelesen und nichts anderes gemacht und habe mir einen Wecker vor der Schule extra viel zu früh gestellt, damit ich noch eine Stunde oder darüber hinaus lesen konnte. Also ich habe das total von meiner Mama und meiner älteren Schwester mitbekommen. Und ja, ich war dann sehr lange Leserin, habe natürlich wie viele Kinder aber auch so ein paar Geschichten mal geschrieben. Aber so richtig dieser Wunsch, Autorin zu sein, kam dann tatsächlich erst so gegen Ende meiner Jugend.
Wie bist du dann zum Schreiben gekommen? Also wie ist auch dein erster Roman Bestie entstanden?
Also zum Schreiben allgemein kam ich, glaube ich, so in der Abi-Zeit, weil man sucht da ja immer nach irgendwas, womit man sich ablenken kann und räumt dann endlich mal das Zimmer auf und mistet alles aus und so weiter. Und irgendwie, ja, anstatt zu lernen, hatte ich dann nichts anderes mehr zu tun. Aber dann kam plötzlich die Idee, dafür mal eine Story zu schreiben vielleicht. Und ich hatte da irgendwie so eine Szene, so eine Geschichte im Kopf und habe es dann so ein bisschen ausprobiert und habe einfach gemerkt, das macht mir total Spaß. Und es hatte mich dann auch nochmal darin bestärkt, dann auch in Richtung Literatur durch mein Studium zu gehen. Und dann während meines Bachelors wurde das mit dem Lesen wieder mehr, aber auch mit dem Schreiben immer mehr. Und ich kam immer mehr darauf, okay, ich will das vielleicht auch wirklich beruflich machen. Und ich habe dann auch eigentlich mein ganzes Studium immer wieder versucht, auch einen Roman zu schreiben und habe unzählige Stories angefangen und nie beendet und habe dann ja mit Mitte 20 schon mal einen Jugendroman geschrieben, komplett bis zum Schluss. Aber der wurde nie veröffentlicht. Der liegt im Dunkeln in der Schublade. irgendwo versteckt, genau. Und danach ging es dann los mit dem, was mal Bestie werden sollte. Das war am Anfang eigentlich mal die Idee für eine Liebesgeschichte. Und ich habe angefangen, die zu schreiben und habe dann aber recht schnell gemerkt, mich interessieren die inneren Gedanken und Kämpfe und Sehnsüchte der Protagonistin Delia viel, viel mehr als die Beziehung zu dem Mann. Und damit habe ich dann ja mich einfach darauf eingelassen, diese inneren Dinge in Delia mehr zu verfolgen und mehr ins Zentrum der Geschichte zu stellen. Und so ist es dann immer mehr in diese Richtung gewachsen, bis dann eben auch die zweite Protagonistin Anouk dazu kam. Und jetzt inzwischen im fertigen Buch Bestie steht ja deren Beziehung im Mittelpunkt. Und der ursprüngliche männliche Part aus dieser Liebesgeschichte ist auch noch drin. Das ist Jamal, aber der ist ja nur noch ein Side-Character inzwischen.
Ja, ich finde das immer total spannend, wie sich dann auch Geschichten im Laufe der Zeit verändern. Schreibst du denn eigentlich täglich? Also hast du sowas wie eine Schreibroutine?
Ja, ich habe das auch total gebraucht, um dieses Projekt über so viele Jahre hinweg so konsequent fortzuführen. Ich habe ja schon recht lange das Glück, dass ich selbstständig arbeite und mir meine Zeiten daher komplett frei einteilen kann. Und morgens bin ich am produktivsten. Deswegen kann ich das so machen, dass ich aufstehe und erstmal lese ich ein paar Seiten, dann journale ich ein paar Minuten und dann setze ich mich eigentlich direkt hin und fange an zu schreiben. Mindestens 2 Stunden, lieber 3 oder 4, bevor dann andere To-Dos gegen Nachmittag anstehen und die restliche Arbeit folgt. Ja, aber ich glaube, hätte ich jetzt einen Angestelltenjob, dann würde ich diese gleiche Routine vielleicht in den Abend legen oder ins Wochenende legen. Aber einfach so diese Regelmäßigkeit zu haben, brauche ich schon sehr.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was waren denn so auch deine Struggles, die du hattest beim Schreiben von Bestie?
Ich glaube, eigentlich viele. Also es gab einfach immer mal wieder so kleine Momente, wo ich dachte, oh, wie mache ich da jetzt weiter? Wie löse ich dieses Problem? Wie soll daraus jemals ein fertiger und veröffentlichter Roman werden? Also ich glaube, so eine ganz große Herausforderung die ganze Zeit über war einfach diese Geduld aufzubringen und zu erlernen, dran zu bleiben. Also du kennst es ja vielleicht auch vom Schreiben, so ein Romanprojekt. Das ist so ein riesengroßer Berg und wenn man den ganz betrachtet, dann fühlt man sich einfach nur sofort erschlagen und man muss das wirklich so Schritt für Schritt machen und hat dann auch gefühlte Rückschläge, muss gefühlt nochmal von vorne anfangen, so viel überarbeiten und immer wieder diese Geduld aufzubringen und so der Zeit zu vertrauen. Ich glaube, das war mit die größte Herausforderung. Und was dann auch noch mal so ein ganz großer, herausfordernder Moment für mich war, war, als ich dann meine Literaturagentur schon gefunden hatte und es dann Richtung Verlagssuche ging und es dann hieß, okay, wir haben einen guten Text und der ist auch irgendwie interessant, auch für die Verlage, die lesen den gerne, aber viele wissen nicht, wie sie es positionieren sollen. Und dann haben plötzlich so Markt- und Verkaufsfragen eine Rolle gespielt. Und da habe ich dann noch mal relativ viel überarbeitet mit der Agentur, obwohl ich dachte, eigentlich ist das Buch erstmal fertig und bereit, in richtiges Lektorat mit dem Verlag zu gehen in Richtung Veröffentlichung. Ich habe dann aber wirklich mit Agentur noch mal fast ein Jahr lang den ganzen Text auseinandergezogen und noch mal richtig viele neue Ideen mir überlegt und reingebracht. Und da ist dann noch mal ja, viel Veränderung passiert. Das war aber auch hart, das irgendwie zu lernen, dass man so einen in Anführungszeichen fertigen Text nochmal so auseinandernehmen kann und vielleicht auch muss.
Ja, das stimmt. Das kenne ich auf jeden Fall auch, dass Verlage schon auch bestimmte Vorstellungen haben, wie ein Roman sein hat, um ihn eben besser
Ja.
vermarkten zu können. Und es geht mir auch so, dass ich es auch manchmal sehr schwer finde, dann auch ein paar Ideen wieder vielleicht loszulassen, um dann neue Sachen einzubauen.
Ja, total. Und ich hatte am Anfang echt immer so das Gefühl, oh Gott, wenn ich jetzt einen Satz auseinandernehme, dann ist das ganze Buch kaputt. Aber inzwischen bin ich komplett schmerzbefreit. Man lernt es dann halt irgendwann und das fühlt sich dann fast so ein bisschen, ja, gar nicht mehr so kreativ, fantasievoll, emotional an, sondern es hat irgendwie so was Handwerkliches, Chirurgisches, dass man da irgendwie so
Ja.
an diesem Text werkelt. Ja.
Ja. Ja, ich glaube, das sind auch so die verschiedenen Phasen, die es bei der Entstehung eines Romans gibt. Also ich glaube, am Anfang ist es immer gut, wenn man einfach so im Flow ist und seiner Kreativität erstmal freien Lauf lässt und dann später versucht, so ein bisschen Ordnung und Struktur in dieses Chaos reinzubringen und dann eben, so wie du auch sagst, mit so einer Art chirurgischen Präzision dann so in den letzten Schritten rangeht.
Ja, genau, das ist es.
Wem würdest du denn eigentlich deinen Roman Bestie empfehlen? Also wer ist so für dich in deiner Vorstellung der ideale Leser oder die ideale Leserin?
Ich glaube, dass dieses Buch vor allem Frauen auch in ihren Zwanzigern begeistern könnte. Ich habe auch viele LeserInnen, die in ihren Zwanzigern sind, ganz, ganz viele weiblich auch, die große Mehrheit, weil das einfach, ja, weil die einfach sehr nah dran sind an den Lebensrealitäten der Protagonistinnen, so wie ich auch in den letzten Jahren, dass man einfach ja, durch die 20er geht und glaube ich ganz, ganz viele unterschiedliche Formen von Beziehungen zwischen Frauen kennenlernt und alle Facetten davon, alles, was dazu gehört und alle Struggles, die da auch entstehen können, alle Konflikte, die entstehen können. Deswegen würde ich sagen, ist das vielleicht so die große Hauptzielgruppe, aber ich denke trotzdem auch, dass alle möglichen Leute etwas an dem Buch finden könnten, die vielleicht schon mal Erfahrungen mit toxischen Freundschaften gemacht haben oder mit Freundschaften, in denen viel unausgesprochen bleibt und man nie so richtig weiß, wieso vergangene Freundschaften, wo man nie so richtig drüber gesprochen hat, was ist da eigentlich passiert, wieso reden wir nicht mehr, wieso haben wir uns so voneinander entfernt, lauter solche Dinge. Ich habe auch, ich freue mich auch immer total, wenn Leute Bestie lesen und mögen, die gar nicht so in dieser Hauptzielgruppe drin sind, weil das einfach dann doch zeigt, dass vielleicht dieser Lebensstil der Protagonistinnen in den 20ern stattfindet, aber dass das trotzdem dann auch so universellere Themen sind, die da drunter liegen, die irgendwie viele Leute erreichen können, ja.
Ja, ich finde auch so über toxische Freundschaften liest man nicht so häufig. Von daher finde ich das auch ein sehr cooles Thema. Und vor allem gefällt mir wirklich der Titel vom Roman richtig gut. War das schon immer dein Arbeitstitel oder kam der erst später?
Ja, ich liebe den Titel auch. Ich bin ganz happy mit dem, aber der kam erst später. Ich hatte ganz lange eben einen Arbeitstitel, der noch so von diesem Liebesroman übrig geblieben war. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, so der passt nicht mehr. Ich brauche irgendwas Neues. Und dann habe ich ein ganz klassisches Brainstorming gemacht und wusste aber, dass ich irgendwas möchte mit so einer Doppeldeutigkeit, mit irgendeiner Form von Spiegelung, weil Spiegelungen und Ambivalenzen auch ganz zentral im Buch einfach sind. Und ja, irgendwie kam dann dieses Wort auf, dass man ja einmal Bestie und einmal Bestie lesen kann. Und das passte dann einfach perfekt.
Ja, das stimmt. Das ist echt richtig cool. Ich liebe ja auch solche, ich weiß nicht, ob man das Wortspiel bezeichnen kann, aber wenn man so zwei verschiedene Bedeutungen bei Wörtern rauslesen kann, das finde ich auch immer sehr, sehr cool.
Ja, total.
Ja, und was ich auch richtig toll fand und mich auch sehr für dich gefreut habe, ist, dass es dein Debütroman ja auf Anhieb auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Also auch erstmal an der Stelle noch herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Was waren denn so deine Gefühle, als du davon erfahren hast?
Ja, das war irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, ich habe es immer noch nicht so richtig realisiert, dass es passiert ist. Ich habe mir darüber im Vorhinein gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil ja man einfach nicht damit rechnen kann und ich wollte dann auch nicht irgendwie enttäuscht werden. Ich habe mir einfach nur für mein Buch gewünscht, dass es eben seine LeserInnen findet, seine Menschen findet, die damit eine gute Zeit haben und dass es vielleicht zumindest so gut ankommt, dass ich darauf gut für ein zweites Buch aufbauen kann. Und dass es dann mit der Spiegel-Bestsellerliste geklappt hat, das hat natürlich jede Erwartung übertroffen. Und ja, es, also ja, ich weiß nicht. Es ist einfach immer noch total surreal, aber auch super, super schön, so reinzustarten. Ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, wie du merkst.
Ja, es ist ja auch so ein kleiner Autorinnentraum, glaube ich, von uns allen, es einmal auf die Spiegel-Bestsellerliste zu schaffen. Von daher ist es echt
Ja.
super schön, dass es bei dir gleich geklappt hat. Und ja, jetzt würde ich gerne den Fokus erstmal auf deinen YouTube-Channel lenken. Und
Ja,
zwar hat er ja
gerne.
auch beeindruckende 36.000 Abonnentinnen. Hast du denn mit YouTube parallel dann zum Schreiben begonnen oder wie entstand so die Idee, mit deinem YouTube-Channel zu starten?
Ich hatte vor ungefähr 5 Jahren angefangen, selbst total viel Booktube zu schauen. Vor allem im englischsprachigen Raum war das irgendwie schon ein größeres Ding. Also ich habe jetzt inzwischen auch ganz, ganz viele tolle deutschsprachige Channels gefunden, die es auch schon super lange gab. Aber ich war da einfach nicht so in der Bubble und habe dann eher erstmal so über den englischsprachigen Raum in diese YouTube-Bücherwelt gefunden und fand das irgendwie total toll, weil mir das nochmal so einen neuen Blickwinkel aufs Lesen gegeben hat und ich so viele Bücher dadurch entdeckt habe und dann irgendwie oft auch dachte, boah, ich hätte das auch gerne, einfach mit Leuten über Bücher sprechen zu können, weil in meinem Umfeld gab es jetzt auch nicht wirklich viele Menschen, die gern gelesen haben zu dem Zeitpunkt. Und so kam dann erstmal die Idee. Ich hatte aber auch schon früher in meinem Leben immer mal wieder die Idee, irgendwas mit Social Media und YouTube und so zu machen. Aber irgendwie hatte ich noch nicht so meine Nische gefunden, wo ich dann wirklich so dafür gebrannt habe. Und ich habe aber auch relativ zeitgleich die Idee gehabt, dass ich das schon auch mit meinem eigenen Schreiben verbinden möchte. Mein erstes YouTube-Video war ja dann tatsächlich auch über meine Schreibroutine. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon geschrieben. Also zum Beispiel dieser vorhin erwähnte Jugendroman war zu dem Zeitpunkt auch schon fertig und ich hatte angefangen, an neuen Dingen zu schreiben. Und das war dann irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt, dieses neue Schreibprojekt zu beginnen und das irgendwie mit diesem neuen YouTube-Kanal vor 4,5 Jahren zu verbinden. Ja.
Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, weil ich glaube, so ungefähr war das bei mir auch, als ich mit dem Podcast gestartet habe. Der ging ja auch 2020 mit der ersten Folge los. Und ich kannte auch damals irgendwie nur so englischsprachige Schreibpodcasts und noch gar nicht so viele deutschsprachige. Und deswegen habe ich mir so gedacht, ja, ich mache das jetzt einfach. Und
Ja, voll cool.
irgendwie so ist das dann bei mir losgegangen. Und ich höre auch immer noch sehr viele englischsprachige, aber inzwischen gibt es ja natürlich auch einige andere coole deutsche Podcasts.
Ja, total. Und schau mal, also wie viele Leute wir jetzt irgendwie aus dieser Bücherwelt dadurch kennengelernt haben, was alles so passiert ist. Also es ist echt, es lohnt sich, mit sowas rauszugehen und sich einfach zu trauen.
Das stimmt, das kann ich auch nur bestätigen. Also ich finde auch einfach die ganzen Persönlichkeiten, die man nur durch eben dein YouTube oder jetzt bei mir den Podcast kennenlernt, das ist so unglaublich inspirierend und auch bereichernd, dass ich da ja auch nur ermutigen kann, wenn man so eine Idee hat, sich zu trauen und einfach zu machen.
Ja, total. Also wenn es irgendjemand hört, der auch mit dem Gedanken spielt, es lohnt sich, ja.
Hattest du dann eigentlich von Anfang an so auch das Ziel, dass du dir durch YouTube eine Community aufbaust, auch für im Hinblick auf deinen späteren Debütroman, also dass die Leute quasi schon hautnah bei der Entstehung und dem Schreibprozess mit dabei sein können?
Also das war jetzt nicht unbedingt der Gedanke, wieso ich diesen Kanal erstellt habe und damit angefangen habe, aber als ich dann angefangen habe, Schreibcontent auch zu teilen von Anfang an, habe ich mir natürlich manchmal gedacht, boah, wie cool wäre das, wenn diese ganze Geschichte irgendwann so endet, dass ich sagen kann, und jetzt, Leute, ist mein Buch fertig und ihr könnt es lesen und es wird veröffentlicht. Aber so richtig rechnen kann man damit natürlich nicht. Mir war es eigentlich vor allem wichtig, das, was ich irgendwie an Erfahrungen mache, auf diesem Weg zu teilen, weil ich mir das irgendwie auch für mich selbst früher schon gewünscht hätte. Und ja, das war dann natürlich total schön, dass es aber auch so gewachsen ist und dass wirklich eine richtige Community daraus entstanden ist. Und dann war mir das auf jeden Fall auch bewusst, dass es natürlich auch ja, schön für Verlage ist, dass ich quasi mir schon was Kleines aufgebaut habe, dass ich eine Community irgendwie mitbringe. Ich glaube, das reicht nicht, um ein Buch zu veröffentlichen. Man braucht trotzdem in erster Linie einen guten Text. Aber es ist schon echt immer lohnenswert, einfach zu zeigen, was man macht und sich selbst sichtbar zu machen, sofern man irgendwie Spaß daran hat und das möchte. Aus meiner Erfahrung ist da nur Gutes draus gewachsen und hat mir sicherlich auch auf dem ganzen Weg mit Bestie geholfen, ja.
Gab es so ein Video, an das du dich erinnern kannst, was vielleicht auch so den Wendepunkt dargestellt hat, also ab wann dann dein Channel so richtig an Fahrt aufgenommen hat und die ganzen Aufrufzahlen und auch Followerzahlen durch die Decke gingen?
Ja, relativ am Anfang tatsächlich. Ich glaube, das war gerade mal mein drittes Video oder zweites
Wow.
Video sogar. Ja, also es ist danach auch nie wieder so passiert über meine Lieblingsbücher. Und das hat echt ziemlich schnell ziemlich viele Klicks bekommen. Und dadurch sind dann auch die AbonnentInnenzahlen schnell gewachsen. Und das war dann irgendwie so, ja, ein sehr, sehr guter Startpunkt einfach gleich so einmal so einen Push zu erhalten und von da an ist es dann eher ein bisschen langsamer, organischer gewachsen über die Jahre hinweg. Es gab zwar dann immer mal wieder einzelne Videos, die so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, aber sowas habe ich nicht nochmal geschafft.
Falls sich jetzt auch jemand durch das Anhören schon ermutigt fühlt, vielleicht auch seinen eigenen YouTube-Channel zu starten, was wären denn so deine Tipps, um erfolgreich zu sein oder auch um engaging Content zu kreieren?
Ich glaube, was immer sehr wichtig ist, ist einfach dran zu bleiben. Also wirklich das zu machen und sich da rauszutrauen und regelmäßig hochzuladen. Das kann jede Woche sein, so habe ich das viele Jahre gemacht, aber alle 2 Wochen ist auch schon ein super Rhythmus, weil man nur so irgendwie schafft, diese Community aufzubauen. Und was für mich dann auch immer super wichtig war, war auch wirklich in Kontakt mit den Leuten zu treten, in den Kommentaren mich mit den Leuten zu unterhalten und wirklich einfach diese Community aufzubauen. Es ist nicht nur irgendwie dieses Einseitige ist, ich rede und dann schaue ich nicht, was zurückkommt, sondern dieses Zwischenmenschliche ist echt auch einfach das Allerschönste. Ich habe selber schon so gute Buchempfehlungen und Tipps und so von den Menschen bekommen, die ich da kennengelernt habe. Ich habe sogar Freundschaften geschlossen über Social Media, dadurch, dass ich Bücher-Content gemacht habe. Das lohnt sich total, einfach wirklich, ja, sozial zu sein auf den sozialen Medien und wirklich einfach selber Teil einer Community zu sein und sich auszutauschen. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, auf die man schauen kann und man selbst sein. Und das ist irgendwie leichter gesagt als getan. Ich glaube, wenn man sich das erste Mal vor eine Kamera setzt, dann ist es einfach ein komisches Gefühl und man redet ein bisschen anders, man bewegt sich ein bisschen anders. Das ist einfach eine Sache der Übung, die kommt mit der Zeit, aber ja, trotzdem einfach versuchen, sich irgendwie vorher frei zu machen, sich irgendwie kurz auszuschütteln und einfach drauf loszureden und ja, ehrlich zu sagen, was man denkt, was man fühlt, was man macht, was einen beschäftigt, weil damit findet man dann meistens auch andere Menschen, die damit gut connecten können.
Ja, was ich an deinen Videos auch so liebe, ist, dass du es irgendwie schaffst, immer so eine cozy Atmosphäre zu kreieren. Also ich finde, dass du auch immer sehr viel Ruhe ausstrahlst. Fällt dir das eigentlich schwer oder ist es einfach eine ganz natürliche Begabung von dir?
Das ist eine gute Frage. Also ich mag das einfach selbst für mich, wenn ich zum Beispiel YouTube-Videos schaue, dann gucke ich auch solche, die mich runterbringen. Also das ist auch das, was ich selbst von dieser Plattform gerne ziehe. Und deswegen will ich das, glaube ich, auch teilen. Also es macht mir irgendwie auch am meisten Spaß, diese Art von Videos zu machen, die einfach so ein bisschen Langsamkeit und Ruhe in den Alltag bringen können. Das ist auf jeden Fall auch ein Teil von mir und meiner Persönlichkeit. Dadurch fällt es mir dann auch nicht unbedingt schwer. Aber naja, das ist irgendwie ganz witzig, weil manchmal, wenn mich Leute in echt treffen, sagen sie zu mir, ah, du bist irgendwie überraschend, weiß ich nicht, outgoing und auch vielleicht ein bisschen quirlig oder so. Und das ist irgendwie so eine Sache, die ich jetzt in letzter Zeit, glaube ich, auch mehr in meinen YouTube-Videos zeige. Aber irgendwie war es für mich leichter, diese ruhige Seite von mir zuerst zu teilen. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht, weil man sich so ein bisschen, wenn man ein bisschen überschwänglicher ist oder ein bisschen unmittelbarer mit seinen Gefühlen und so, dann macht man sich vielleicht auch noch einen Ticken verletzlicher. Und das ist genau sowas, was ich meine, dass man das einfach mit der Zeit lernt, mehr loszulassen und mehr man selbst auch vor einer Kamera zu sein. Und dieses Ruhige ist mir irgendwie leichter gefallen, so diese Seite von mir. Ja, aber deswegen wird es auch, glaube ich, immer Teil meiner Videos bleiben. Ich glaube, es ist immer gut, von da zu starten und davon auszugehen, was sich einfach natürlich anfühlt.
Ja, auf jeden Fall sehr interessant, so diese Hintergrundinfos. Und ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass man da auch so ein bisschen reinwächst. Also ich kann mich auch noch sehr gut an meine ersten Podcast-Episoden erinnern. Damals hatte ich wirklich alles komplett auch so ausformuliert, also ein perfekt ausformuliertes Skript und Fragen. Und jetzt sind es auch eher mehr Stichpunkte. Und man wird halt mit der Zeit einfach lockerer und auch selbstbewusster.
Ja, total. Also wenn ich mir meine ersten YouTube-Videos anschaue, ich rede da ganz anders. Einfach weil man noch viel bewusster im Kopf hat, okay, irgendwie läuft hier gerade eine Kamera, das ist eine unnatürliche Situation.
Ja, genau.
Ja, und das legt man dann aber ab und wird ein bisschen lockerer auch und so, genau.
Du hast uns ja jetzt am Anfang auch schon ein bisschen mitgenommen in deinen Alltag als Autorin, dass du wirklich jeden Tag mit ein paar Seiten lesen anfängst und dann dich ans Schreiben setzt. Ich finde es nämlich sehr, sehr cool, dass du das hinbekommst, trotz des Schreibens noch so unglaublich viel zu lesen, weil ich und ich kenne auch ein paar andere AutorInnen, die seitdem sie schreiben, kaum noch lesen. Das ist ein bisschen schade. Und deshalb so die Frage an dich: Wie schaffst du das, dass du dir die Zeit und die Ruhe zum Lesen nimmst?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich muss schon auch sagen, gerade so in der Zeit, wo ich jetzt dieses Jahr auch mein erstes Lektorat und so gemacht habe, da habe ich auch viel weniger gelesen als sonst. Aber ich kehre jetzt schon dazu zurück, wieder viel zu lesen. Und auch während des Schreibprozesses habe ich immer viel gelesen. Und ich glaube, das gelingt mir auch vor allem durch Routine, ehrlich gesagt. Also ich habe halt wirklich jeden Tag die feste Routine, dass ich morgens zuallererst lese und auch vorm Einschlafen lese ich ein paar Seiten. Und ich versuche dann auch so ins Bett zu gehen, dass ich weiß, ich bin noch nicht zu müde. Ich kann noch ein bisschen lesen, bevor mir die Augen zufallen. So gelingt es mir eigentlich ganz gut, jeden Tag Zeit zum Lesen, ja, zu finden, aber auch wenn ich unterwegs bin und nur die Möglichkeit besteht, dass sich irgendwo eine kleine Wartezeit ergibt, habe ich eigentlich fast immer ein Buch dabei und nutze das dafür. Und ich muss sagen, ich brauche das irgendwie auch so ein bisschen. Ich finde das total, ich habe das Gefühl, ich lerne beim Lesen immer was fürs Schreiben. Egal, ob das ein Buch ist, das ich mag, das ich nicht so gerne mag, ob das ein Buch aus meinem Genre ist oder aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe immer das Gefühl, ich nehme irgendwas daraus mit, wie man Sachen toll machen kann oder wie man Sachen vielleicht auch nach meinem Geschmack vielleicht ein bisschen anders machen könnte, dass es mir besser gefallen könnte. Also ich versuche dann auch immer entsprechend bewusst zu lesen und mir zu überlegen, was kann ich daraus irgendwie für mein Schreiben mitnehmen, genau.
Wenn du sagst, du liest so ein bisschen mit der Brille der Autorin, hemmt das dann eigentlich deinen Lesefluss oder auch vielleicht die Freude am Lesen?
Eigentlich gar nicht. Ich finde es total spannend. Ich finde es einfach voll interessant, nicht nur die Geschichte an mir vorbei fließen zu lassen, was auch schön ist, aber trotzdem mich auch immer zu fragen, so, ah, cool, wie wurde das irgendwie erzählerisch gemacht? Wie wird das gelöst? Wo hat jemand vielleicht schon jetzt irgendwie kleine Hinweise eingestreut, was später im Text wichtig werden könnte? Also irgendwie habe ich da auch einfach total viel Spaß daran, zu sehen, wie andere AutorInnen da so arbeiten. Genau, aber ich habe durchaus auch Bücher, die kann ich jetzt nicht immer lesen, weil das dann doch irgendwie ja ein bisschen anstrengend ist, ein bisschen fordernder, wo ich dann auch ein bisschen tiefer reingehen will und aufmerksamer sein will. Und für solche Momente, zum Beispiel kurz vorm Schlafen gehen, dann nehme ich dann doch irgendwie eine Story, die ich auch einfach nur für die Story genießen kann, genau.
Ja, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Und ich finde auch, dass man wirklich durchs Lesen auch sehr viel für das Schreibhandwerk lernt. Deswegen ist es in meinem Fall auch sehr schade, dass die Zeit zum Lesen irgendwie ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ich muss sagen, ich schaffe es hauptsächlich, wenn dann Geschichten durch Hörbücher zu konsumieren,
Ah,
weil das dann auch
ja.
für mich irgendwie eine nette Alternative ist, weil ich schon den ganzen Tag immer so viel Buchstaben sehe und dann irgendwie einfach so von den Augen auch etwas erschöpft bin und dann lasse ich mir die Geschichten lieber vorlesen.
Ja, aber das ist ja genauso gut. Also für mich persönlich zählt Hörbücher zu 1000% auch zu lesen dazu. Ich höre selber nicht so viele Hörbücher, weil ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie Sachen durchlesen, mit den Augen ein bisschen besser behalten. Meine Konzentration ist da einfach so ein bisschen langlebiger. Aber ich finde Hörbücher auch total toll und bin total froh, ja, dass man das eben gerade auch als Alternative hat, wenn man nicht so viel zum Lesen mit den Augen kommt.
Ja, genau, definitiv.
Ja.
Wenn wir jetzt eh gerade schon bei Bücher und Lesen sind, was sind denn so deine Lieblingsbücher oder welche Art von Büchern begeistern dich?
Das ist so eine schwierige Frage. Also ich liebe Bücher total, die auf der Oberfläche eine gute Geschichte haben, aber wo auf so einer zweiten Ebene noch ganz, ganz viel passiert, was man so richtig toll auseinandernehmen kann. Und ja, ich weiß nicht. Also ich mag sehr, sehr gerne, Zum Beispiel ein Buch, wo das definitiv so ist, ist von Caleb Azuma Nelson, Open Water, oder Bunny von Mona Award oder von Julia Armfield, Our Wives Under the Sea. Das sind alles so Bücher, die das irgendwie haben. Ein absolutes Lieblingsbuch von mir ist Auf Erden sind wir kurz grandios von Ocean Vuong. Also so Gegenwartsliteratur ist auch sehr mein Ding mit schöner Sprache. Also Ocean Vuong kommt ja auch aus der Lyrik tatsächlich. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Aber ich lese auch zum Beispiel super gerne mal einen Fantasy-Roman oder mal einen Liebesroman oder so. Es gibt eigentlich wirklich kaum ein Genre, das ich so ganz ausschließe. Es ist dann eher wieder die Zeitfrage, dass ich halt nicht zu allem gleich viel komme.
Das kenne ich auch. Und ich lese auch relativ breit gestreut, würde ich sagen. Was uns beide ja auch verbindet, ist, dass du in einem deiner Videos auch mal gesagt hast, dass Cornelia Funke eine deiner Kindheitsheldinnen ist. Und
Ja.
ja, das trifft ja im Übrigen auch auf mich zu. Und ich dachte,
Ja.
jetzt sprechen wir vielleicht noch ein bisschen über Cornelia Funke und die Magie von Tintenherz. Was macht denn Tintenherz für dich so besonders?
Ja, also erstmal finde ich es total toll, dass du Cornelia Funke auch schon für den Podcast da hattest. Richtig, richtig besonders. Und ja, also ich glaube, vor allem macht die und ihre Geschichten aus, dass es wirklich die Geschichten sind, die mich durch meine Kindheit begleitet haben. Also auch die Wilden Hühner schon, die habe ich noch vor Tintenherz gelesen. Und dann kam eben Tintenherz dazu. Und ich glaube, das war auch wirklich das Buch, das dann so diese Literaturliebe komplett in mir entfesselt hat, weil es halt einfach so diese Liebeserklärung an Geschichten und Geschichten erzählen. Ja, ist, also ich glaube, ich weiß nicht. Seitdem habe ich auch so eine richtige Liebe zu Büchern über Bücher. Das hat mich nie wieder losgelassen. Ja, die Bücher zeigen einfach, wie magisch Literatur ist. Und dafür werde ich sie, glaube ich, immer ganz, 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 ganz doll lieben. Ja. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich habe Tintenherz damals gelesen, als ich glaube ich so 12 oder 13 Jahre alt war, also auch relativ zeitnah, als es quasi rauskam. Und für mich war das auch so quasi der Einstieg, so mit dieser, die ultimative Liebe einfach zu Büchern in Worten, finde ich, das ist Tintenherz.
Ja.
Ich habe die Bücher dann auch mehrmals gelesen und habe mich auch sehr gefreut, als, ich glaube, vor 2 Jahren war es noch, ein vierter Band nach so vielen Jahren erschienen ist.
Ja.
Das war einfach so schön, nochmal in dieses Universum zurückzukehren. Und was mich an Cornelia Funke auch so fasziniert, das habe ich aber als Kind beim Lesen nicht so gemerkt oder verstanden, das mir erst später aufgefallen ist, ihre bildhafte Sprache. Also man merkt halt wirklich, dass sie Illustratorin ist und sehr, sehr
Ja.
besondere Metaphern in ihren Geschichten hat. Also wirklich so Metaphern, die man noch nie irgendwo anders gelesen hat.
Das stimmt, das stimmt. Total tolle Sprache, die sich aber wirklich auch perfekt in diesen Erzähltext einfach einfügt. Und ja, sie erschafft einfach so richtige Welten vom inneren Auge. Ich hatte auch vielleicht 2 Jahren, als das neue Buch dann rauskam, nochmal alle Bücher gelesen. Und es war als Erwachsene nochmal genauso toll. Also.
Ja, finde ich eben auch, das ist so, auch so ihr besonderes Talent, dass sie Geschichten schreibt, die einfach, ich würde sagen, für alle Generationen sind, wirklich für Kinder genauso wie für Erwachsene.
Total, das stimmt.
Hast du dich denn beim Schreiben von Bestie auch von ein paar deiner genannten Lieblingsbücher inspirieren lassen? Oder wenn man vielleicht auch die Bücher kennt, findet man da was, wo man sich vom Vibe erinnert fühlt?
Ich kann selber gar nicht so richtig ein Buch nennen, muss ich gestehen. Es gab jetzt nicht so dieses eine Buch, wo ich dachte, boah, das inspiriert mich jetzt total, diese Geschichte zu erzählen. Auch aus dem Grund, weil das Buch Bestie über so lange Zeit, also über fa fast 4 Jahre hinweg, sich so entwickelt hat und durch so viele unterschiedliche Phasen gegangen ist. Und deswegen glaube ich, dass in diesem Buch wahrscheinlich ganz, ganz viele kleinste Inspirationsstücke von ganz vielen unterschiedlichen Büchern stecken. die man sicherlich irgendwie finden könnte, die mir vielleicht auch gar nicht so bewusst sind. Ja, und ein Tag, der ja auch wirklich genannt wird, das ist ein Theaterstück, das ist Die Möwe von Tschechow, hatte ich mal in London inszeniert gesehen, in einer modernen Adaption von Anja Reiss und inszeniert von Jamie Lloyd. Und das war ein ganz tolles Theaterstück, wo es auch viel um unerfüllte Träume ging und Sehnsüchte und dieses nie irgendwie zufrieden sein. Und irgendwie, ja, das hatte mich schon sehr inspiriert. Also ich war da schon am Schreiben an Bestie und hatte dann aber dieses Stück gesehen und habe so gemerkt, wie gut das einfach zu meiner Geschichte passt. Ich habe auch eine Bühnenautorin als Protagonistin, ich habe einen Schauspieler, ich habe diese ganze Schauspielwelt. Und deswegen hatte ich dann die Möwe mit in das Buch auch mit reingenommen als Stück, das da inszeniert wird und durchaus auch irgendwie so kleine Bedeutungsparallelen zu meinem Roman hat. Das ist so ein sehr konkretes Beispiel. Und ansonsten habe ich noch ein Sachbuch gelesen, das mir irgendwie auch total geholfen hat und vieles noch mal klarer gemacht hat, worüber ich schon nachgedacht und geschrieben hatte. Das war Toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz. Ja, und ja, ansonsten müsste ich, glaube ich, noch mal in mich gehen.
Aber ich finde das schon mit dem Theaterstück auch eine sehr interessante Background-Info. Das kannte ich auch noch gar nicht. Da muss ich mir direkt nachher mal ein paar Infos mit dazu durchlesen. Ja, was ich ja auch gerne mag, ist meinen Charakteren, wenn sie irgendwie über Bücher reden, so meine Lieblingsbücher, dann, dass sie sagen, das sind ihre Lieblingsbücher.
Ja, das fühle ich auch total. Ich habe schon auch so ein paar AutorInnen oder auch Bücher wirklich eingestreut im Laufe von Bestie. Also das Bücherregal von Anouk wird beschrieben. Es gibt eine Schwimmbadszene, da hat sie ein Buch dabei. Und auch sonst werden immer mal wieder so ein paar kleine Bücherhinweise gestreut. Und da habe ich dann vielleicht nicht direkt Inspiration für die Geschichte Bestie draus gezogen, aber ich habe dann an diesen Stellen schon immer nach einem Buch gesucht, das irgendwie so ein bisschen Foreshadowing betreibt. Also irgendein Thema oder so hat, das später im Buch noch aufkommt, das irgendwie wichtig für die Figur ist oder so. Also sowas macht mir schon auch immer ganz, ganz viel Spaß mit einzubauen, ja.
Ja, sehr, sehr cool. Von welchen AutorInnen würdest du denn blind ein Buch kaufen?
Auf jeden Fall von Ocean Vuong, von Cornelia Funke auch.
Ja.
Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich noch nicht von so vielen AutorInnen alle Bücher gelesen oder super viele Bücher gelesen, dass ich da irgendwie schon so ein Gefühl für das Gesamtwerk habe. Das ist so ein bisschen noch auf meiner To-Do-Liste, dass ich das machen möchte. Aber ja. Ich glaube, eigentlich von allen AutorInnen, wo ich mal so ein Buch richtig geliebt habe, würde ich das nächste einfach kaufen, ohne mich groß damit zu beschäftigen, worum es geht.
Ich glaube, ich habe auch nur von ganz wenig AutorInnen die meisten Bücher gelesen. Oder eigentlich gibt es nur einen Autor, wo ich wirklich alle Bücher zu Hause habe und gelesen habe. Das ist Benedikt Wells.
Ah,
Er
ja.
schreibt zum Glück auch nicht so viele, beziehungsweise sie werden in sehr großen Abständen veröffentlicht, sodass ich hinterherkomme mit dem Lesen. Aber er ist schon auch einer so meiner Herzensautoren.
Ja, von ihm habe ich tatsächlich auch schon relativ viel gelesen. 3 oder 4 Bücher, ja.
Vom Ende der Einsamkeit ist wahrscheinlich ja auch sein bekanntestes und habe ich
Ja.
auch 3, 4 Mal gelesen, weil es einfach die Sprache so perfekt und auf dem Punkt ist. Da merkt man wirklich so, dass er an dem Buch 7 Jahre gearbeitet hat, weil einfach auch jeder Satz sitzt und es keine unnötigen Formulierungen oder Füllwörter gibt. Also da kann man auch sehr, sehr viel von lernen, finde ich.
Das stimmt, ja. Und er hat ja auch das Buch übers Schreiben rausgebracht, vor nicht allzu langer Zeit. Das möchte ich noch lesen, aber das habe ich noch nicht gelesen. Nur sehr viel Gutes gehört.
Ja, das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Da, auch wenn man schon mal bei ein paar von seinen Live-Lesungen war, dann kennt man da auch viel von diesen Hintergrundinfos schon, weil er da auch immer sehr viel erzählt. Aber das ist schon nochmal sehr cool, um tiefer einzusteigen. Und ich glaube, gerade wenn man halt auch selber schreibt, dann kann man da auch nochmal sehr viel draus mitnehmen.
Ja, das glaube ich auch, vor allem weil er doch auch jemand ist, der sich das sehr, sehr lange Zeit beibringen musste und gar nicht selber das Gefühl hat, so das natürliche Talent mitgebracht zu haben. War das nicht irgendwie so bei ihm? Das fand
Ja,
ich irgendwie
genau.
auch ja sehr inspirierend, dass man nicht irgendwie als Bestseller-Autorin geboren wird, sondern das eben auch lernen kann einfach, ja.
Ja, ist da generell, glaube ich, auch sehr bescheiden. Und seine ersten Bücher hat er ja auch alle nochmal überarbeitet. Also die waren schon veröffentlicht, aber da gibt es nochmal überarbeitete Versionen inzwischen, weil er da auch etwas
Ah.
perfektionistisch ist und dann nach ein paar Jahren auch nicht mehr so zufrieden war.
Spannend. Ah, wusste ich gar nicht, dass sowas gibt überhaupt.
Ja, aber bei mir war das auch so bei ein paar Büchern, wo ich dann die Rechte einfach zurückbekommen habe, war es dann auch noch mal so eine Herzensangelegenheit, die zu überarbeiten, weil ich finde wirklich nach ein paar Jahren, nach so 5, 8 Jahren, man liest die dann doch noch mal mit einem anderen Blick. Also ich konnte das sehr gut verstehen, dass man so diesen Wunsch hat, auch noch mal ein paar Stellen zu verändern.
Ja, total. Ich glaube, als Autorin kann ich das unglaublich gut nachvollziehen und kann mir vorstellen, dass ich vielleicht auch in die Situation kommen könnte. Als Leserin finde ich es aber extrem cool, wenn man die Entwicklung so richtig nachvollziehen kann, von einer schreibenden Person. Also wirklich sehen kann, wie sich jemand vom ersten Werk bis zum aktuellsten über die Jahre hinweg weiterentwickelt hat, was vielleicht schon so ein bisschen rohdiamantenmäßig da war und dann so richtig zum Markenzeichen wurde oder ja, wie sich einfach so dieses ganze Handwerk verändert hat, verbessert hat, aber vielleicht auch irgendwie so richtig der Stil herauskristallisiert wurde. Das finde ich schon cool, wenn man das auch so ganz direkt nachvollziehen kann, wenn man eben die Originalfassungen alle hat.
Das stimmt, da müsste man eigentlich direkt mal vergleichen. Das ist eine coole
Ja,
Idee,
voll.
ja. Da hast du echt recht. Ja, ich hätte jetzt so zum Abschluss nur noch eine allerletzte Frage an dich. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Ah, die ist schön, die Frage. Also an einem perfekten Sonntag schlafe ich sehr gerne aus. Also auch nicht ewig lang, muss ich sagen. Ich finde, wenn man, also wenn ich zu lange schlafe, dann ist irgendwie der halbe Tag schon so verloren. Aber einfach so ein bisschen länger liegen bleiben, dann trotzdem meine Morgenroutine durchziehen, mir einen Kaffee machen, lesen, dann auch ein bisschen länger, solange ich eben Lust habe, ohne den Druck an den Schreibtisch zu müssen, ein bisschen Tagebuch zu schreiben, dann vielleicht rauszugehen und irgendwo noch einen Kaffee zu holen, ein bisschen zu spazieren und ja, vielleicht, ich mache sehr, sehr gerne auch selbst Musik, das müsste auf jeden Fall eine Rolle spielen und dann, keine Ahnung, einfach spontan gucken, worauf man Lust hat. Vielleicht ein paar Freunde treffen, vielleicht nochmal in irgendeinem Café rumsitzen und lesen. Ich glaube aber, mein perfekter Sonntag ist relativ unaufgeregt und sehr ruhig und entspannt einfach.
Das kann ich auch gut nachvollziehen, meiner auch. Ich glaube, genug Stress haben wir alle schon im Alltag. Deswegen so ein Sonntag, der mit Ausschlafen beginnt, auf jeden Fall eine gute
Ja,
Idee.
genau. Wäre es bei dir dann auch eher so
Ja.
entschleunigt? Ja.
Ja, definitiv. Joanna, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier im Podcast warst und deine Lieblingsgeschichten und Bücher mit mir geteilt hast und mit den HörerInnen. Und ja, ich fand es auch sehr, sehr spannend, die ganzen Hintergrundinfos zu Bestie zu erfahren.
Ja, danke dir für das schöne Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht und ja, war schön.
Wow, was für ein schönes Gespräch. Ich hoffe, du konntest jetzt auch ganz viele neue Buchinspirationen daraus mitnehmen. Und vielleicht entdeckst du ja durch das Gespräch noch das ein oder andere neue Lieblingsbuch. Wie immer packe ich dir alle Links zur heutigen Episode in die Shownotes. Also dort findest du zum Beispiel auch Joannas YouTube-Channel. Falls du den noch nicht kennst, dann solltest du das unbedingt ändern. Und ändern solltest du auch, falls du den Podcast noch immer nicht abonniert hast, dann hol das jetzt schleunigst nach, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und teile doch den Podcast sehr gerne mit ein paar lieben Menschen. Schick ihn jemanden, von dem du denkst, dass die heutige Folge ihm oder ihr gefallen könnte. Und ich würde mich noch riesig über einen Kommentar zur heutigen Folge auf Spotify freuen, denn dort kannst du jede Folge kommentieren und schreib doch einfach mal, welches der im heutigen Interview genannten Bücher du vielleicht sogar schon gelesen hast und ob du Bestie von Joanna June schon gelesen hast. Und dann habe ich noch eine sehr wichtige Frage an dich. Falls du kein Spotify hast oder dir die Folge in einem anderen Podcast-Player deiner Wahl anhörst, dann schreib mir super gerne entweder eine E-Mail oder eine Direktnachricht auf Instagram. Aber das wäre für mich wirklich sehr, sehr wichtig zu wissen, denn im Januar wird ja mein Podcast schon 6 Jahre alt. Ich mache mir jedes Jahr Gedanken, was cool sein könnte zum Podcast-Geburtstag. Und schon seit längerem trage ich die Idee in mir herum, eine kleine Kollektion auf Spreadshirt zu erstellen. Dort kann man nämlich seine eigenen Designs auf Tassen, T-Shirts und vieles mehr hochladen. Und das ist dann quasi wie bei Büchern, kennt man ja Print on Demand. Und so funktioniert das auch. Also die Sachen werden auf Bestellung produziert und verschickt. Und ja, die Idee war eben, ob ich dort Merch zu Bücher und Sonntage hochladen soll oder vielleicht auch zu meinen Büchern. Also schreib mir mal sehr gerne, ob du interessiert daran wärst, einen Jutebeutel zum Beispiel von Bücher und Sonntage zu haben oder irgendwas anderes aus meinen Büchern. Cool fändest, wenn es das als Design gäbe auf einer Tasse oder einem T-Shirt. Genau, also das ist wirklich sehr, sehr wichtig für mich zu wissen, ob da überhaupt Interesse dran besteht, denn natürlich ist es auch mit viel Arbeit und gestalterischem Aufwand für mich verbunden und ich möchte ja auch etwas machen, was euch eine Freude macht und wovon ihr dann auch wirklich Nutzen habt und was davon habt, weil es euch eben gefällt. Von daher wäre es eben wichtig für mich zu wissen, ob da überhaupt Interesse besteht und das etwas wäre, womit ich euch zum Podcast-Geburtstag eine kleine Freude machen könnte. Genau, also schreibt mir mal sehr gerne eure Meinung zu Bücher- und Sonntage-Merch oder zu Merch zu meinen Büchern in die Kommentare oder per Direktnachricht, damit das eben wirklich auch ein Podcast-Geburtstagsgeschenk für dich wird. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!